Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Durch die heutige Sendung begleitet sie Martin Stengel. In Deutschland gibt es eine sehr aktive freie Hörspielszene, die sich Anna Seibt für uns genauer angeschaut hat. Ruth Russelange hat sich die Hörspiel-Neuproduktionen im März angehört. Danach nimmt uns Ulrich Bassange mit auf seine fünfte Reise durch die Geschichte der Hörspieldramaturgie. Unser Ziel ist der Fetisch Authentizität, das O-Ton-Hörspiel. Außerdem spreche ich mit Hörspielautorin Betty E. Alfred über ihr Hörspiel Zauderwut, das von der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats Dezember gekürt worden ist. Im Magazin befassen wir uns vorrangig mit Produktionen der professionellen Hörspielszene, die sowohl durch gewisse Qualitätsstandards geprägt ist, als auch dadurch, dass mit dem Hörspielmachen Geld verdient wird. Aber gerade in Deutschland gibt es auch eine sehr lebendige und aktive freie Hörspielszene, die ein großes Sammelbecken für Amateure, Hobby-Hörspielmachende und angehende Professionals bildet. Anna Seibt hat sich intensiver mit den AkteurInnen dieser Szene befasst und sich ein Bild gemacht von einer Gruppe von Menschen, die sich gar nicht so leicht als die freie Hörspielszene definieren lässt.
Sie wünschen?
Guten Abend. Ich bin Detective Inspector Truman aus Jove. Das hier ist Mr. Harper von der Kriminaltechnik.
Ich verstehe. Treten Sie ein. Die Herrschaften haben sich im Salon versammelt.
Danke.
In der Tradition berühmter britischer Detektive klärt John Truman in den 5 Folgen der Krimiserie Yeovil True Morde auf. Mal bricht ein Jogger im Park tot zusammen, mal wird das Zimmermädchen des Earl of Ravenhill erschossen im Schloss aufgefunden.
Ich wandte mich vom Earl ab und schüttelte Detective Inspector Larry Parsons die Hand. Ich kannte den untersetzten, halbglatzköpfigen Polizisten flüchtig von einigen Fortbildungen.
John Trumans Stimme gehört im echten Leben zu Philipp Bösand. Seit 2006 spricht er Bösewichte, Trolle oder Meermonster, nimmt Töne auf und führt auch mal Regie. Alles in seiner Freizeit und unentgeltlich.
Ich glaube, der Reiz liegt im kreativen Gestalten. Dass man da gemeinsam mit wahnsinnig viel Mühe und Zeit an einer Sache arbeitet, die wirklich sehr aufwendig, oft zeitintensiv ist. Aber am Schluss, wenn dann alle Puzzleteile zusammengesetzt werden, alles wirklich ineinander greift, die Geräusche, jeder einzelne Schritt wurde mit Bedacht gesetzt und ja auch oftmals selbst aufgenommen und angepasst und die Sprecher geben sich Mühe, teilweise werden bewusst Musikstücke geschrieben und Atmosphären. Und wenn dann alles passt und am Ende hast du ein schönes Hörspiel, das ist es eigentlich. Gemeinsam etwas erschaffen und anderen damit Freude bereiten. Und das geht uns allen so. Und das finde ich auch das Schöne dabei.
Möglich wurde die dezentrale Arbeitsweise für Hobby-Hörspielmachende erst durch das Internet und die immer handlichere und erschwinglichere Technik. Für Philipp Bösands Hobby ist die Internetplattform www.hörspielprojekt.de sehr wichtig. Dort und auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal können fertige Hörspiele einem größeren Publikum vorgestellt werden. HörspielenthusiastInnen können sich miteinander vernetzen, SprecherInnen laden Hörproben hoch und hoffen, auf andere Personen zu treffen, die beispielsweise ein Skript geschrieben haben und für die Umsetzung noch die passenden Stimmen suchen. So arbeiten Menschen an ihren Hörspielprojekten zusammen, ohne dass sie sich jemals zu Gesicht bekommen. Und das auch schon vor der Corona-Krise.
Nehmen wir mal an, ich leite die Produktion. Man muss eben sehr, sehr, sehr viel Arbeit und Mühe in die Vorbereitung stecken, weil ich möchte ja, dass das Endergebnis möglichst gut und vor allem lebendig wird. Und dann beschreibe ich eben die Figuren, die Charaktere, deren Ansinnen und Intentionen sehr, sehr genau, oft auch in persönlichen Vorgesprächen via Skype oder Telefon. Und dann erarbeitet man sich eben gemeinsam die Rolle, manchmal auch via Live-Regie durch Skype zum Beispiel. Dann setzt sich dann die Person hin und oder stellt sich hin und nimmt dann ihre Rolle auf und schickt mir das Ganze rüber. Und dann höre ich mir das alles einzeln an, immer im Abgleich mit dem Skript und höre dann, das passt nicht. Oh, hier hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Intention drin. Und dann melde ich mich zurück und gebe dann wirklich die Take-Nummern durch. Und ja, so gibt es dann, bis man dann ein Level gefunden hat, mit dem alle zufrieden sind. Und dann kann ich das abhaken.
Wenn schließlich alle Stimmen aufgenommen sind, werden sie, wie auch in professionellen Hörspielproduktionen üblich, am Computer mit Geräuschen und Musik zusammengebaut.
Was zum...
Runter, Dick! Schnell! Kommen Sie hinter den Balkon! Los doch!
Mein Gott! Was ist mit Smitty?
Tot. Kopfschuss. Das sind Profis. Wir müssen hier weg, sonst haben wir keine Chance.
Der 39-jährige Webdesigner Dennis Künstner hat die Homepage hörspielprojekt.de und das dazugehörige Forum hörtalk.de 2007 aufgesetzt, um Gleichgesinnte zu finden, mit denen er seine Ideen umsetzen kann. Inzwischen, schätzt er, sind von den mehreren tausend Angemeldeten ca. 300 Menschen aus der ganzen Welt auf der Homepage aktiv. Er selbst agiert eher im Hintergrund und sorgt dafür, dass die Infrastruktur funktioniert. Denn auch wenn er inzwischen ab und zu für Auftraggeber als Cutter arbeitet, ist es ihm wichtig, dass das Hörspielmachen Hobby bleibt.
Wenn es da halt richtig Arbeit wird, dann wäre das nicht der richtige Job für mich. Also es soll dann schon noch Hobby und Spaß bleiben.
Aber auch ohne sein aktives Zutun haben sich über die Jahre semiprofessionelle Strukturen in dem Hörspielforum etabliert. Eine Gruppe von Forumsmitgliedern kümmert sich beispielsweise darum, dass bei der Produktion der Hörspiele Mindeststandards eingehalten werden.
Wenn man Skripte bei uns einreicht, gibt es Lektoren, die die Skripte korrigieren oder dem Autor noch Tipps mit an die Hand geben. Zum Beispiel, wenn im Plot oder im Storyverlauf was unschlüssig ist. Und bei den Sprechproben gibt es eine Minimalabnahme, würde ich jetzt sagen, damit grundsätzlich Sachen wie starker Raumhall gar nicht erst auftreten. Dadurch, dass wir ja alle getrennt aufnehmen und jeder mit einem anderen Mikrofon aufnimmt, dass zumindest so eine Grundvoraussetzung bei der Audioqualität gegeben ist, dass die relativ identisch ist.
Anders als die Hobby-Hörspielmachenden auf hörspielprojekt.de, die vor allem Krimis, Thriller und Science-Fiction-Stücke realisieren, schätzt die Audiokünstlerin Elena Zieser besonders, dass sie ihre Ideen auch komplett alleine realisieren kann.
Also für die freie Arbeit, finde ich, ist der Vorteil, dass ich total nach meinem eigenen Rhythmus gehen kann, dass ich nach meinem eigenen Gefühl gehen kann und auch nach meiner eigenen Entscheidung. Also natürlich, wenn ich selber was arbeite, dann hole ich mir trotzdem Feedback ein oder bespreche das mit Leuten, aber ich kann es trotzdem am Ende so entscheiden, wie ich will. Also es ist so ein bisschen mehr anarchisch, würde ich sagen. Und einen zweiten Vorteil finde ich auch, dass man wirklich also frei im Sinne von, dass man es nicht produziert, dass es irgendwo läuft, dass es irgendwo gesendet wird, dass es irgendwo präsentiert wird, sondern ich habe auch schon Sachen gemacht, die hat außer mir und noch zwei Personen niemand gehört. Da steckt auch eine gewisse Freiheit drin.
Aber natürlich produziert Elena Zieser nicht oft für die Schublade. Sie hat experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert und will von ihrer Arbeit auch leben. Ein Teil ihres Einkommens generiert sie, indem öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten ihre Eigenproduktionen ausstrahlen und sie dafür bezahlen. Wie zum Beispiel für ihre Master-Abschlussarbeit Helena.
You were mine, you were dreaming beside me.
Hella und Elena. Hella und ich.
Once I was young and you lonely.
Es konnte sich keiner merken und wir waren immer nur Helena.
Um öffentlich-rechtliche Sender wie den Deutschlandfunk überhaupt auf sich aufmerksam zu machen, nutzen viele MacherInnen die Hörspielfestivals der freien Szene. Das mit ca. 9000 BesucherInnen im letzten Jahr wohl größte von ihnen ist der Leipziger Hörspielsommer. Seit 2003 können große und kleine Hörspielfans in der Innenstadt von Leipzig jeden Sommer 9 Tage lang kostenlos Hörspielproduktionen lauschen, an Live-Events teilnehmen und Wettbewerbe verfolgen. Lysanne Schlefke ist eine der OrganisatorInnen des internationalen Hörspielwettbewerbs und betont, dass das Festival die freie Hörspielszene in ihrer Vielfalt präsentieren möchte.
Wir haben in diesem Jahr 137 Einsendungen bekommen und natürlich sind die auch verschiedenster Art. Da sind HörspielmacherInnen, die in ihrer Freizeit erstmal Lust haben, ein Hörspiel zu produzieren. Also das sind Leute, die sich vielleicht literarisch auseinandergesetzt haben mit Texten und diese dann auch vertonen wollen. Dann gibt es Menschen, die zu bestimmten Gründen Hörstücke gemacht haben, weil ihnen ein Thema oder eine Idee umsetzungswürdig erscheint. Dann gibt es ja welche, die Hörstücke machen, weil sie auch in der Zukunft vielleicht professioneller arbeiten wollen. Also wir sind da schon sehr basisdemokratisch und basisorientiert und versuchen da offen zu sein und auch nicht so viele Unterschiede zu machen zwischen Professionellen und Newcomern oder Laien, sondern wir befassen uns mit dem Thema Hörspiel und das ist unser Thema.
Die mehrheitlich ehrenamtlich organisierten Hörspielfestivals in Leipzig, Berlin und Köln sind die einzigen Orte, an denen Macherinnen und Macher des künstlerisch-experimentellen Hörspiels auf die treffen, die sich eher an den Vorlieben der breiten Masse für Thriller, Krimi und Science-Fiction orientieren, stellt Hörspielamateur Philipp Bösand fest.
Also als ich damals in Leipzig war, ich glaube, da ging es um einen Bankräuber, also auch wieder so eher in Richtung Krimi. Und das nächste war dann eine reine Klanginstallation. Aber trotzdem saßen alle gemeinsam da und es ging einfach um die Freude am Hören. Und ja, die konnten gut nebeneinander existieren, diese verschiedenen Produktionen. Ob Kunst, ob Kommerz, ob popkulturell, das hat alles nebeneinander gut funktioniert.
Für ihn sind die Festivals ein analoger Ausgleich zur Blasenbildung im Internet, wo die einzelnen Interessengruppen oft eher unter sich bleiben. Gefragt nach seinen Wünschen für die Zukunft, erzählt Bösand, dass er zunehmend auch für kommerzielle Produktionen als Sprecher angefragt wird. Eine Tätigkeit, die er gerne vertiefen würde.
Ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, ob man diese ganze Sprecherei und das Hörspiel zum eigentlichen Beruf machen könnte. Und ich würde das auch gerne tun oder auf jeden Fall vermehrt tun. Das ist aber gar nicht so einfach. Denn das ist wirklich ein ziemlich geschlossener Kreis. Und ich behaupte mal vorsichtig, dass viele Schauspieler das auch gar nicht so gerne haben, wenn dann da einer kommt aus der freien Szene, der womöglich kein gelernter Schauspieler ist. Ich kann das ein Stück weit auch verstehen, muss aber trotzdem sagen, dass es durchaus viele Sprecher gibt, die eben keine gelernten Schauspieler sind, die aber dennoch sehr, sehr gut sind.
Elena Zieser wünscht sich ebenfalls mehr Anerkennung der freien Szene durch den professionell organisierten Hörspielbetrieb, appelliert aber auch an die freien HörspielmacherInnen, ihre eigenen Qualitäten mit mehr Selbstbewusstsein zu vertreten.
Also es gibt schon Leute, die, glaube ich, sich eher darüber definieren, dass sie in der freien Szene sind und nicht in der professionellen Szene und sich damit so selber auch so ein bisschen Wertigkeit nehmen. Man ist halt immer so ein bisschen der Freak. Die Leute sind erstmal überrascht, was man macht und dass es sowas gibt und finden das aber auch total toll. Aber es wird manchmal eben auch so ein bisschen abgetan. Also ich kann das auch verstehen, wo das Gefühl sozusagen herkommt. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass man das sich weniger von beeinflussen lässt. Also Cornelia Klaus von der Akademie der Künste, die hat das mal so ganz schön gesagt, dass sie so findet, die freie Szene ist halt so der Humus, der so überall rumliegt und der ist aber dazu da, um dann auch irgendwie hochzuwachsen und da eben weiter Früchte zu tragen. Aber es kommt eigentlich alles so aus der freien Szene raus. Das fand ich irgendwie so ein total schönes Bild.
Das war ein Beitrag von Anna Seibt über die freie Hörspielszene in Deutschland. Und was da alles aus dieser freien und auch aus der professionellen Hörspielszene rauskommt, hat sich für uns Ruth Rousselange angehört und stellt uns nun zwei Hörspiele genauer vor.
Die Eroberung der Stadt des österreichischen Kollektivs Weiter fasziniert durch die Konzentration auf ein Gefühl, das Gefühl des Verlorenseins, des Suchens und Fliehens, des Sich-Treiben-Lassens und des Auf- und Untergehens in den städtischen Straßen, Häuserzeilen und Plätzen. Es ist das zentrale Moment der Erzählung von Alexandra Pascu, die als freie Autorin und Dramaturgin in Wien lebt. Das Kollektiv weiter sind Pascu, Musiker Florian Kmet sowie Schauspieler und Sprecher Roman Blumenschein. Obwohl Blumenschein von einem Zuhause redet, das er verlässt, scheint es genau ein solches nie gegeben zu haben. Die Konzentration auf eine Sprecherstimme trägt und prägt dieses Hörspiel. Die Bandbreite an Emotionen, die Blumenschein mit seiner Stimme ausdrückt, ist beträchtlich. Er spricht, als stünde er unter einem großen Druck, als würde ihm ein Geständnis abgepresst, als müsse er etwas aus sich herauslassen, um nicht daran zugrunde zu gehen, laufe aber Gefahr, danach einer großen inneren Leere ausgeliefert zu sein.
Ich bin heute weg von zu Hause. Weg von zu Hause. Und das ist etwas ganz Eigenartiges, weil man als Erwachsener selten weggeht. Ja, man geht zur Arbeit, man geht einkaufen, man geht feiern, man geht auf Reisen manchmal. Aber einfach so weg. Die Straßen dieser Stadt spazieren. Und als ich weggegangen war, habe ich mich verloren.
Nervös, ängstlich klingt er, während er durch die großen Boulevards wandert. Ich habe gesehen, wie alles mit Blut oder durch Krieg gebaut wurde, sagt er. Das ist seine Wahrnehmung der Stadt, die einen schlucken kann, gleichgültig gegenüber der menschlichen Existenz.
Es war möglich. Es war möglich. 1, 2, 3 habe ich gezählt und mir vorgestellt, nicht da zu sein. Es war möglich zu glauben, dass ich jetzt nicht da bin.
Gleichzeitig ist dieser Stadtdurchwanderer, den Dramaturg Philipp Scheiner Flaneur nennt, nicht nur Individuum, sondern Teil der Stadt. Seine Sicht und Interpretation evoziert Stadt ohne den Flaneur, der die Stadt betrachtet, bewohnt, durchquert, bleibt sie nur undefinierter Raum. Symbiotisch spiegelt die bedrückende, phobische Gefühlswelt des Protagonisten die musikalische Komposition von Kmet. Vibrierend, irritierend, unterschwellig aggressiv, hypnotisch, schwellt sie langsam an, kocht hoch aus den dicht verknüpften Stadtgeräuschen. Sprache, Klang, Text, alles bedingt sich gegenseitig, alles wird sich schlussendlich vermengen. Sound und Atmosphäre haben etwas Somnambules, Albtraumhaftes. Der Mensch ist dem urbanen Raum ausgeliefert und sucht sich Fluchtpunkte im Inneren, in Erinnerungen, in der Selbstbespiegelung.
Hier lebt eine alte Frau. Die gerade ihre Pflanzen begießt. Sie hat ihr ganzes Leben gearbeitet, um jetzt ihre Pflanzen auf dem Balkon zu begießen. Sie lädt mich ein, bei ihr Pudding zu essen. Ich sage, Dankeschön, es ist sehr nett. Meine Oma konnte auch sehr gut backen, aber sie ist jetzt tot, ich kann nicht bleiben. Ich laufe ein paar Straßen weiter. Ich laufe weiter. Ich laufe ein paar Straßen weiter. Ich schaue in ein großes Fenster. Ich laufe ein paar Straßen weiter. Es ist warm.
Dabei bewegen sich zwar in seinem Umfeld Menschen, sie kommen ihm aber nicht nahe. Er kommt ihnen nicht nahe. Er bleibt inmitten von allen anderen allein.
Und ich mit meinem Hunger will reingehen. Aber die Stimmen drinnen, die Gelächter, ein Raum voll mit freudigen Leuten, das macht einem Angst. Angst, also gehe ich nicht rein.
Der Text von Alexandra Pascu arbeitet nicht nur düstere Emotionen auf und sichern ihnen ab, sondern vereint wortspielerische Elemente, propagiert auch Komik, Sarkasmus und zeitkritisches und beweist eine Vielschichtigkeit, die den Komponenten Klang und Stimme ebenfalls eigen sind.
Und wenn es Licht wurde, dann musste das Tier Wasser trinken und andere kleinere Tiere schlachten. Und wenn es Licht wurde, dann musste das Tier sich die Taschen holen, die plastiklosen Taschen voll mit Plastikflaschen und Dosen und es am Eck ableeren. Das Tier konnte dann ein- und ausatmen. Dieses Gefühl der Erleichterung, nachdem man seine Einkommensteuererklärung für 2020 abgegeben hat.
Ein kurzes Aufblitzen des märchenmotivisch und mythologisch besetzten Waldes konzipiert Pascu als Kontrapunkt zu der die Menschen um- und einhegenden Stadt. Der kluge Austausch und Zusammenfluss von Stimme, Klang, Text verleiht diesem Hörspiel den Eindruck großer Unmittelbarkeit. Die Eroberung der Stadt transportiert nicht nur einen individuellen, sondern auch allgemeinen Zustand. Desillusionierung, Verunsicherung, Isolierung des Einzelnen. So wird stets neue Selbstversicherung notwendig. Das Ungewisse, das Unbeständige scheint hier das Bleibende.
Und sehne mich so nach unheimlichen Sachen. So viel Ungewissheit und Unwissenheit. So viel Spontanität und Risiko. All diese ekligen Klischees, vor denen man sein Leben lang wegrennt. All die in Jahre gesammelte Weisheit und Erfahrung weggeschmissen unter die Tramlinien.
Ebenfalls sein Einstimmenstück ist Versuch über das Sterben von Boris Nikitin, eine Zusammenarbeit von WDR und Schweizer Rundfunk, das zudem autobiografisch ist und dem die Gratwanderung gelingt, intime Momente zu schaffen, ohne voyeuristisch oder peinlich zu sein. Nikitin erzählt von der Erkrankung seines Vaters an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS, von dessen langsamen, zermürbenden körperlichen Verfall und im Rückblick von seinem eigenen Coming-out als schwuler Mann. Alles Ohrenmerk liegt dabei auf der Stimme des Autors. Es gibt keine Ablenkung, keine Soundkulisse, keine Musik, nur das Gesagte. Und selbst das Nichtgesagte, das Schweigen zwischen den Sätzen und Textpassagen, das teils hörbare Atmen, Nachdenken, ist von Bedeutung. Nikitin spricht einen Text, der sich Zeit lässt, sich selbst immer wieder hinterfragt, seine Aufrichtigkeit, seine Stringenz, vor allem seine Berechtigung.
Ich würde gerne über meine Zweifel und Ängste sprechen. Ich fände das sehr interessant. Fast alles davon streiche ich. Und frage mich, wie nah soll ein Mensch die anderen eigentlich heranlassen? Oder vielleicht noch entscheidender, wie nah soll ein Mensch sich selbst an sich heranlassen? Ich würde sagen, so nah es geht. Und denke zugleich so weit wie möglich.
Er wirft Fragen auf über Lebensentwürfe, Realität oder Fälschung, Negierung von Neigungen und Anpassung oder Auflehnung. Was für ein Konstrukt ist die Wirklichkeit? Ist sie nur eine Möglichkeit, die man annehmen oder ablehnen kann? Er diskutiert Erfahrungen von Konditionierung und Befreiung, Verwundung, Schmerz und Trauer.
Bis zu seiner Diagnose ist die körperliche Ertüchtigung der zentrale Lebensmittelpunkt meines Vaters. Ich glaube und hoffe ihm damit kein dokumentarisches Unrecht anzutun, dass er sein Selbstbild vor allem über seinen Körper definiert hat.
Nikitins Text ist analytisch, er klingt erstaunlich nüchtern, obwohl es um hochemotionale Themen wie Sterben, Tod, Freitod oder auferzwungene Lebenswege geht. Der Erzähler traut seiner Ratio eher als seinem Gefühlshaushalt, um sich selbst auf die Spur zu kommen oder den Ansichten anderer gerecht zu werden, in dem Fall denen seines Vaters. Der spaltet seinen kranken Körper von seinem geistigen Selbst ab, um die neue Situation handhaben zu können. Er denkt über ein in der Schweiz mögliches assistiertes Sterben nach. Dieser einst sportliche, sehr körperfixierte Mann erachtet ein Leben im Rollstuhl, ein Leben, das nur durch die Unterstützung von anderen funktioniert, nicht als lebenswert, wird aber die Grenzen, wann es für ihn tatsächlich nicht mehr lebenswert ist, immer weiter nach hinten verschieben. Sein Suizidwunsch, ebenfalls eine Art Outing, ist dem früheren Outing seines Sohnes gleichzusetzen.
Ich glaube, dass jeder Mensch, der etwas Unausgesprochenes vor anderen veröffentlicht, ein Coming-out vollzieht.
Das Hörspiel »Versuch über das Sterben« unter der Regie des Autors Boris Nikitin und Mark Ginslers und der Dramaturgie von Isabel Platthaus hat philosophisches Potenzial. Es fragt, inwieweit man über sich selbst verfügt oder als Konstrukt anderer agiert und ob Sterben dürfen vielleicht erst das Leben können ermöglicht. Ein komprimiertes, kammerspielartiges Hörspiel über zwei miteinander verbundene Leben und ihre neue Realitäten schaffenden Wendepunkte.
Das war Ruth Russelange, die uns zwei Hörspiel-Neuproduktionen vorgestellt hat. Eroberung der Stadt hat am 7. März im österreichischen Rundfunk seine Uraufführung. Und Versuch über das Sterben finden Sie bereits online im WDR-Hörspielspeicher. Hier heißt es jetzt jedoch erst einmal, Reisende soll man nicht aufhalten. Und dieser Reisende ist Ulrich Bassange, der sich bereits zum 5. Mal auf eine historische Reise in die Geschichte der Hörspieldramaturgie begibt. Dieses Mal sucht er nach dem vermeintlich Echten, nach Authentizität im O-Ton-Hörspiel.
Meine Hörerinnen und Hörer.
Jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdenbewohner.
In zeitlicher Nähe zum neuen Hörspiel entsteht das Original-Ton-Hörspiel. Seine Vorläufer sind in Walter Ruttmanns Montage Weekend aus dem Berlin der 20er Jahre zu suchen, aber auch in Bertolt Brechts Theorie zur Partizipation des Radiopublikums. Durch transportable Tonbandgeräte ist es leichter geworden, raus aus dem Sender zu gehen, hin zu den Menschen und ihre Erzählungen einzusammeln.
Ich sehe im Originalton-Hörspiel ein Verfahren sozial Wirkliches, betreffe es Minderheiten, Außenseiter, summarisch die unterdrückte Klasse zu erkunden und ihm in einem literarischen Akt eine Bedeutung zu erzwingen.
So formuliert der Literaturkritiker Heinrich Formweg 1974 die linken Ansprüche und Erwartungen an das O-Ton-Hörspiel. Angedacht ist nichts Geringeres als eine Einbindung des Hörers, eine Verwandlung des Konsumenten in einen Produzenten von Radio.
Wer nun meint, per O-Ton könne man nun endlich auf die Massen wirken, der täuscht sich. Noch in seinen scheinbar einfachsten Beispielen setzt auch das O-Ton-Hörspiel die Fähigkeit zur Rezeption von Kunstprodukten voraus, die Fähigkeit der Unterscheidung etwa zwischen Gesagtem und dem Zitat eines Gesagten.
Das kann bedeuten, dass der Wirklichkeitstransfer einmal mehr mit der Wirklichkeit verwechselt wird. Auch wenn Paul Würr seine manipulierenden Schnitte und didaktischen Wiederholungen gewissenhaft für die HörerInnen kenntlich macht.
Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es also ein höheres Wesen gibt.
Erstens einmal, so hat er irgendwie einen Sinn für, ja, vor allem der Sexpapst Kolle, der hat natürlich da ziemlich viel mitgemacht.
Also ich glaube, dass...
Was ein Kardinal sagt, was ein Papst sagt.
Und Gott hilft mir dabei auch.
Ich finde das doch alles, ist doch in Ordnung.
Man kann den Finger heben.
Es geht weiter.
Schau, Glauben ist wunderbar.
Ich glaube, es geht weiter.
Ja, das glaube ich schon.
Weiter, schneller. Mehr, noch mehr und mehr.
Ja, das glaube ich schon.
Also ich glaube das natürlich wirklich.
Ich glaube.
Glauben ist wunderbar. Glauben ist wunderbar. Glauben ist wunderbar.
Wie der Dokumentarfilm, um einmal die Analogie zum Kino zu bemühen, ist das Originaltonhörspiel ein Kunstprodukt. Denn egal, wie der Ton erzielt worden ist, im Rahmen eines Kunstwerks bleibt er stets Material. Die Bemühungen um das Verfahren O-Ton finden 1972 eine erste Anerkennung im Hörspielpreis der Kriegsblinden.
Paul Würr hat aus Originaltonaufnahmen, auf denen ein breites Spektrum typischer Äußerungen unterschiedlicher Menschen zu Fragen ihres privaten Lebens und ihrer Einstellung zur Gesellschaft festgehalten sind, eine unser Zeitbewusstsein charakterisierende und zugleich kritisierende Komposition entwickelt.
Paul Würr, der auch außerhalb des Radios ein vielfältiges, reich verzweigtes literarisches Werk verfolgt, fasst das O-Ton-Hörspiel als Erweiterung und Transzendierung des solitären Autorenbegriffs auf, als künstlerisch-kommunikativen Pluralismus.
Da sehe ich gerade jetzt die Möglichkeit beim O-Ton-Hörspiel, dass der Hörer selber, wie Brecht immer sagte, organisiert wird und selber mitspielt. Insofern, als er nicht einer einzelnen Story oder irgendeiner Figur hier begegnet und sich damit identifiziert, sondern mehr seine Meinung, seine eigenen Äußerungen addieren kann zu diesem Gesamtbewusstsein, das da vorgetragen wird.
Wie Dziga Vertov 1928 mit seiner Kamera hinausgegangen ist, um der sowjetischen Bevölkerung ein Denkmal zu setzen, so hat Paul Würr eine Großstadt mit dem Mikrofon porträtiert.
Es sollte ein Preislied entstehen. Münchner sollten dieses Preislied singen.
Die Montage lässt diesen Hymnus mitunter ironisch schimmern. Auch das andere große Porträt deutschen Gesamtbewusstseins dekouvriert durch ironische Montage die hohle Phraseologie eines Staatsaktes und überführt sie ins tragisch Lächerliche. Im starken Gegensatz zu Paul Würrs Ensemble von Volksstimmen
»So spricht unser einer«
besteht das Personal von Ludwig Harichs Staatsbegräbnis nahezu komplett aus Großkopferten, die unterstützt von dienstfertigen Society-Reportern den ersten Kanzler der Bundesrepublik Konrad Adenauer zu Grabe tragen.
Wie sollte er, der so vieles auf seinem Lebensweg zerbrechen sah, den Mut haben, vorauszusagen, was dauern wird?
Zu Grabe getragen.
Er ist vor den Richterstuhl des allwissenden Herrn getreten,
bis in das Herz gerührt. Bis in das Herz gerührt.
Die erste Erde liegt auf dem Sarg.
Wir hoffen zuversichtlich, dass er dieses Gericht gut bestanden hat.
Auf dieses Stück wartete eine absurde Rezeptionsgeschichte. 1973 will der Luchterhand Verlag Staatsbegräbnis auf Tonträger veröffentlichen. Der CDU-nahe Intendant des Saarländischen Rundfunks, Franz May, verweigert die Übernahme unter dem Hinweis auf die politische Zielsetzung des Hörspiels. Es sei eine Verletzung des sittlichen und religiösen Gefühls der Bevölkerung und eine zynische Manipulation, erklärt er. Zudem sperrt er das Stück für andere Radioanstalten. Rückblickend schreibt die Saarbrücker Zeitung 1999:
Noch heute kann Harich diese Begründung nicht fassen. Er habe Manipulation doch gerade offenlegen wollen.
Anfang der 70er herrscht noch Euphorie. Erika Runge, die einzige Frau im Chor der O-Ton-Monteure, weiß mit ihren Bottropper Protokollen einen Weg. Sie hat den Malocherinnen und Malochern im Ruhrpott das Mikrofon vorgehalten und trimedial in Film, Buch und Hörspiel den Arbeiter zum Kulturproduzenten erklärt. Paul Würr äußert sich bereits nach seiner Preisverleihung skeptisch.
Ich habe natürlich schon den Verdacht, dass man zu sehr jetzt auf Authentizität ausgeht und man könnte sagen, die Authentizität anbietet und dass das direkt zur Ideologie wird. Ne?
Ja. Der WDR bekennt sich zur Arbeiterklasse und lässt fernab der Hörspielstudios eine Reihe von Stücken in kollektiven Prozessen erarbeiten. Michael Scharang veröffentlicht zusammen mit Ernst, Otto und Ottmar das systemkritische O-Ton-Hörspiel »Einer muss immer parieren«.
Hast du keine Öffentlichkeit?
Nein.
Dann verschaff dir eine.
Wo?
Hier zum Beispiel.
So wie jetzt die Situation ist, sehe ich keine große Erfolgsmöglichkeit, wenn das im Radio gesendet wird. Vielleicht, wenn es ein paar Leute hören, dass man spricht am nächsten Tag. Du Franz, hast du gehört? Gestern Abend eine Sendung von jungen Leuten, die Probleme aus den Betrieben besprochen haben. Der wird natürlich sagen, nein.
Rohr Wolf, ein ähnlich eigentümlicher Autor wie Paul Würr, frönt unterdessen einer speziellen O-Ton-Obsession.
Im Flutlichtstrahl nimmt er den Ball herunter, von der Brust aufs Knie, und dann lässt er ihn herabtropfen auf den Fuß.
Und was macht er mit dem Ball?
Er schlägt den Ball und er drückt den Ball.
Löffelt den Ball, zieht den Ball,
zieht den Ball,
faustet den Ball,
jagt den Ball,
nimmt den Ball aus der Luft,
drischt jetzt den Ball.
Jetzt, was macht er? Er verliert den Ball.
Pflegt Paul Würr die inoffizielle Rede und Ludwig Harich die Sprache der offiziellen Worthülsen, wendet sich Rohr Wolf dem Impromptu des Rundfunks zu, der Stegreif-Improvisation der Sportreportage. Pardon, natürlich der Fußballreportage und allem anderen, was Fußball so mit sich bringt. Fans, Spieler, Platzwarte, eine Fundgrube scheinbarer Authentizität. Rohr Wolf montiert meisterlich und musikalisch, Während die Zeit des O-Ton-Hörspiels sich dem Ende neigt und selbst ein eingefleischter Verfechter wie Klaus Schöning feststellen muss,
dass das Originalton-Hörspiel grundsätzlich keinen größeren Wert aufweist als das Nicht-Originalton-Hörspiel,
bedauert Johann Maria Kamps, Dramaturg und Regisseur von Harichs Staatsbegräbnis,
die in der ersten Hälfte der 70er Jahre überall entstehenden Rollenspiele, O-Ton-Stücke, Planspiele und Dokumentationen boten eine neue Chance, die getrennt verlaufenen Entwicklungen von Feature und Hörspiel wieder zu vereinigen. Aber diese Chance wurde verpasst und verspielt.
Ich bin der Meinung, dokumentarische Verfahren sind mittlerweile in andere Produktionen integriert. 1989 betritt ihr geneigter Autor das Terrain und huldigt seinen Vorbildern. Er montiert aus 30 Spulen Filmton der Dokumentation Spaltprozesse ein Kurzhörspiel. Die O-Töne bilden die vehementen Auseinandersetzungen um die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf in den 1980er Jahren ab.
Finale à la Tedesca.
Hauser liegt der Dause Dau, Hauser liegt der Dause Dau, Hauser liegt der Dause Dau, Hauser liegt der Dause Dau.
Da ist ja eine Art Untergangsstimmung bewegt worden.
Es wurden die Wärmemanager des Genehmigungsverfahrensbetreibers des bayerischen Umweltministers ausgesandt.
Bratwürste sind geflogen, Bratwürste sind geflogen.
Die Menschen sind die gleichen geblieben, aber die Herren sind verschieden geworden.
Fusion ist das erste Hörspiel, das mit Sampling und Sequencer arbeitet. Heute eine Selbstverständlichkeit wurden erstmals digitale Loops, Stretches und Tonhöhenveränderungen für die musikalische Komposition eingesetzt.
Wir sind ein Land wie sonst wo, wir spalten auf der ganzen Linie. Wir sind ein Land wie sonst wo.
Das O-Ton-Hörspiel lebt. Immer wieder spitzt es aus den Lücken, ob in den Improvisationsstücken des Schweizer Rundfunks, den Werken von Plumper und Rimini-Protokoll oder im monothematischen Œuvre des Künstlers Carsten Schneider. Seit Jahren schneidet er das Programm des Deutschlandradios mit, bevorzugt die Verkehrsnachrichten und verwandelt sie in bizarre Klangskulpturen.
Falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, keine Sorge. Die Nachrichten haben keinen neuen Sendeplatz und es liegt auch keine Sendestörung vor. Das war lediglich ein Beitrag von Ulrich Bassange über O-Ton-Hörspiele, der mit einer Soundcollage des Künstlers Carsten Schneider endete. Aber selbst wenn das Programm hier durcheinander geraten wäre, Fehler passieren doch nun einmal. Es sei denn, wir machen einfach nichts. Der Volksmund sagt ja schließlich nicht umsonst, wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wer nichts macht, macht einfach nichts. Außer vielleicht zu zaudern. Und genau hierum geht es im Hörspiel Zauderwut, das die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Dezember ausgezeichnet hat. Zauderwut von und mit Betty E. Alfred, mit der ich jetzt verbunden bin. Sie hat das Hörspiel nicht nur geschrieben, sondern auch Regie geführt, die Protagonistin gesprochen und sich um Ton, Technik und Geräusche gekümmert. Das klingt für mich jetzt erst einmal so, als seien Sie jemand, die gerade nicht lange zaudert, sondern Sachen eher direkt angeht. Frau Alfred, was verbirgt sich denn für Sie hinter der Zauderwut?
Naja, das ist ja nicht einfach so von heute auf gestern passiert. Also ich habe ja schon vorher jahrelang gezaudert. Also das ist sozusagen das Ergebnis einer jahrelangen Zauderei, sagen wir mal so.
Ihr Hörspiel Zauderwut ist ja der zweite Teil Ihrer Wut-Trilogie. Warum ist Wut denn das verbindende Element Ihrer Trilogie?
Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil Wut ist ja ein Gefühl, was jetzt nicht so ganz konkret ist, dass man sagt, ich bin so wütend auf das und das, sondern das ist ja so ein unterschwelliges Ding. Und bei mir ist es so, dass ich halt nicht so geworden bin, sage ich mal, als Mensch, wie ich das immer wollte. Das kennt ja jeder. Dann ist man manchmal ein bisschen enttäuscht vom Leben und vielleicht sogar wütend. Und ja, zerstört auch Dinge, aber auch Situationen und ja, kommt dann nicht so richtig weiter, aber merkt trotzdem, dass es eine irre Kraft hat, wenn man nicht immer nur sagt, okay, ich bin so nicht, dann gehe ich eben weg, sondern man sagt, ich bin so und ich bleibe jetzt hier und ja, mal gucken, was draus wird, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht.
Was verbindet die drei Teile denn sonst noch?
Ja, die Lissy verbindet die natürlich und die ist die Hauptfigur. Die anderen Figuren auch, wobei bei der Scheinwut kommen ja auch beide Männer dazu. Und natürlich, dass sie sehr klein geblieben ist, was ich allerdings im letzten Teil eher als ja so ein Bild nehme. Und es gibt ja kleine und große Frauen, das ist ja eigentlich wurscht, aber man kann ja trotzdem auch ein gewisses Kind in sich behalten. Und das ist, glaube ich, der verbindende Moment, dass ich immer versuche, die Lissy als einen Kindskopf, vielleicht können wir das so sagen, darzustellen.
Ja, das ist ja jetzt auch wieder etwas Verbindendes, genauso wie die Art, wie Sie Ihre Hörspiele produzieren. Sie produzieren diese ja im Balkonstudio, wie Sie es nennen, also zu Hause in Eigenregie. Und dabei verstecken Sie das Scheitern akustisch ja nicht. Bei den Aufnahmen zelebrieren Sie es ja förmlich. Wenn man sich das Hörspiel anhört, haben wir Lissy, die sozusagen am laufenden Band ihrer oder vielleicht sogar eher am laufenden Tonband scheitert, abbricht und so weiter. Aber vielleicht hören wir uns das Ganze einfach mal an, wie sich das genau anhört.
Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Raten gelagen war, Lagen geraten war. Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Raten gelagen war. Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Lagen geraten war, hatte mir als Kind die Augen geöffnet. Das Leben war kein Wunschkonzert. Nun, als Erwachsene, hatte ich also eine Art, die Realität zu sehen, wie sie war. Gnadenlos. Dies führte dazu, dass ich zauderte. Immerzu zauderte.
Ihre Protagonistin spricht, sie bricht ab, sie seufzt, sie versucht es erneut, bis es dann endlich gelingt. Ich breche jetzt auch gerade schon ab und versuche es erneut.
Schön.
Sie haben sich also für eine ganz eigene Art der Produktion und Ästhetik entschieden, nach dem Motto, lass es uns doch einfach mal machen.
Richtig.
Da stellt sich für mich die Frage, wieso ist es Ihnen so wichtig, akustisch nicht zu zaudern, bei der Produktion Ihres Hörspiels über das Zaudern?
Naja, indirekt zaudere ich ja trotzdem, weil ich ja in dem Sinne nicht weiß, wie das zum Beispiel ankommt. Also das ist ja auch eine Form von Zaudern. Zaudern hat ja auch eine Kraft. Es ist ja nicht nur gemeint, dass man was nicht tut, sondern man tut es auf eine Art und Weise nicht eindeutig oder man stockt dabei. Das ist ja Zaudern und nicht, ich mach's gar nicht.
Gehen wir doch mal ein bisschen tiefer in den Inhalt hinein, der mich auch wieder ein bisschen zurückwirft, genauso wie die Produktionsart. Man oszilliert sozusagen zwischen der Figur Lissy und Ihnen. Und da drängt sich mir direkt die Frage auf, wie viel von Ihnen denn sonst noch an Persönlichen in dem Hörspiel steckt?
Ja, das kann man ja nicht leugnen. Also das ist sicher, ich sag mal, 98%. Jetzt mal ganz spontan gesagt. Sicher gibt es Dinge, die nicht so, also ich habe es überzeichnet, sagen wir mal so. Mein Leben überzeichnet ist die Scheinwut und die Zauderwut und die Reisewut. Natürlich gibt es Stellen, die 1:1 sind. Gerade die Kindheit war genau so. Also allein mit dem Papa und der war auch so. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber es ist schon sehr nah an mir und deswegen ist es auch in gewisser Weise ein Angang gewesen. Also es ist jetzt nicht, es wirkt ja öfter so, also es wirkt einfach und leicht und lustig und ist es aber nicht. Also es ist ganz klar, es sollte auch ehrlich gesagt gar nicht lustig werden. Aber ich habe in meinem ganzen Wesen anscheinend was so unfreiwillig komisch ist, wo ich auch oft, ich habe ja auch angefangen, auf Lesebühnen lustige Texte zu lesen, was aber in dem Sinne nicht hingehauen hat für mich, also fürs Publikum lustigerweise schon, aber für mich hat es überhaupt keinen Sinn ergeben am Ende, weil ich gemerkt habe, dieses Traurige und dieses Zauderige eben, das passt nicht so wirklich auf eine coole Lesebühne, wo man eben einen Joke, die Witzdichte im Fokus hat. Die habe ich überhaupt nicht im Fokus und die will ich auch gar nicht im Fokus haben.
Gut, aber es lässt sich ja trotzdem nicht leugnen, dass auch in Zauderwut eine ganz eigene Komik steckt. Zeitgleich haben wir diesen melancholischen Unterton und dieses auch, ich würde fast schon sagen, depressive Moment, was da drin steckt. Wie arbeiten Sie denn mit diesen beiden Gegensätzen, um sie zu vereinen in Ihrer Arbeit?
Also diese Gegensätze sind mein Leben, sage ich mal. Also ich gehe durch die Welt und sehe immer diese Gegensätze. Und ich hatte auch mal eine Filmreihe, die hieß Gegensätze in der Welt. Und da habe ich eben einfach Gegensätze bebildert, indem ich zum Beispiel in einem alten Treppenhaus gebügelt habe. Also es klingt jetzt platt, aber das war auch platt. Aber was ich jetzt mache, ist einfach alles zusammenpacken, was mich bewegt. Und es ist immer die Komik, die natürlich aber unfreiwillig entsteht. Und oft merke ich es erst daran, wie andere reagieren, dass es tatsächlich wirklich komisch ist.
Mhm. Ein anderer Begriff, der mir beim Hören des Hörspiels immer wieder im Hinterkopf aufgetaucht ist, war der Begriff der Aggression zum Beispiel, wo sie sich Lissi sich die Haare abschneidet als autoaggressives Verhalten und auch die Aggression gegenüber ihrem Ehemann. Wie wichtig ist da jetzt diese Aggression oder welche Rolle nimmt die Aggression im Hörspiel ein?
Also was vielleicht ganz spannend ist, ich habe das Hörspiel ja nicht geplant in dem Sinne mit einem Storyboard, wie man beim Film sagt, sondern einfach Tag für Tag immer ein Stück mehr. Und irgendwann merkte ich, ich möchte einmal auch eine aggressive Seite haben, weil ich ja schon auch ein bisschen dazu neige, so zu monotonisieren. Und also ich finde es selber sehr gut, wie ich das mache, aber manchmal schreit es nach einem Ausbruch. Und das ist natürlich schwierig in einem Studio zu produzieren, was kein richtiges Studio, also mit Dämmung und alles ist, sondern im normalen Haus. Und dann habe ich mich in eine Kammer begeben. Also wir haben so eine Gerümpelkammer, wo auch das Katzenklo drin steht. Und da habe ich dann so Schreiübungen gemacht. Und dann kamen da dermaßen tolle Schreie raus, wo ich auch gemerkt habe, das ist richtig lustig dann. Also das fand ich dann selber auch lustig. Und es ist ja auch so, dass eigentlich Lachen aggressiv sein muss, weil man lacht und eigentlich zeigt man die Zähne, sagt man ja.
Da haben Sie jetzt mit den Produktionsbedingungen natürlich noch was angesprochen, das auch mit ins Urteil der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste eingeflossen ist. Die haben in ihrer Begründung ja geschrieben, dass sich ihr Hörspiel zum Teil auch augenzwinkernd mit den Standards und Ritualen des Mediums Radio bzw. Hörspiel auseinandersetzt. Wie stehen Sie denn als freie Hörspielschaffende zu diesen Standards?
Also ehrlich gesagt ist mir das relativ wurscht, was gemacht wird, wenn es einen Sinn ergibt. Und für mich macht es keinen Sinn, meine Geschichte, die ich darstellen möchte und die inspiriert ist von Kaputtheit, ja, von dem Scheitern und von dem Zaudern und alles, was unglatt ist, sage ich mal, so zu produzieren, als wäre das jetzt ein Mega-Sound Erlebnis. So. Und natürlich kommt man auf die Idee, dass ich, als wo ich auch viel anecken muss, sage ich mal, dass ich da auch was hinterfrage. Und das kann auch so gedacht werden. Also ich habe nichts dagegen, wenn man mir das unterstellt.
Und die Möglichkeit, das zu tun, bekommen die Zuhörer vom Deutschlandfunk ja am kommenden Samstag. Denn da wird um 20.05 Uhr dann Ihr Hörspiel Zauderwut auch zu hören sein. Frau Alfred, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Und damit endet unser heutiges Hörspielmagazin. Sollten Sie einen Beitrag verpasst haben oder nachhören wollen, können Sie dies auf unserer Seite www.hörspielundfeature.de. Es bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiedet Sie in den weiteren Dienstagabend, Martin Stengel.